Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung in deutscher Sprache. Ich heiße Alex Terescu und freue mich, Sie auch an diesem Sonntag begrüßen zu können. Gleich im Anschluss hören Sie die Nachrichten und danach haben wir als Höhepunkt der Sendung natürlich unseren Funkbriefkasten eingeplant. Das ist nicht alles, bleiben Sie dran.
Nachrichten.
Die Nachrichten bei RRI. Rumäniens Präsident Nicușor Dan nimmt am Dienstag und Mittwoch am NATO-Gipfel in Ankara teil. Im Mittelpunkt stehen die transatlantische Geschlossenheit, das Bekenntnis zum Bündnisfall nach Artikel 5 sowie die weitere Unterstützung der Ukraine. Nach Angaben des Präsidialamtes will Dan außerdem für eine stärkere Sicherung des Schwarzmeerraums und der NATO-Ostflanke werben. Am Rande des Gipfels sind mehrere bilaterale Gespräche geplant. Erwartet wird auch US-Präsident Donald Trump. Die kanadische Außenministerin Anita Anand besucht heute Rumänien. Bei den Gesprächen mit ihrer rumänischen Amtskollegin Oana Țoiu soll es vor allem um den Ausbau der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit sowie um die Vorbereitung des NATO-Außenministertreffens gehen. In Rumänien dauern die Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung an. Nach dem Scheitern der bisherigen Koalitionsgespräche gibt es weiterhin keine Einigung zwischen den proeuropäischen Parteien. Die Sozialdemokraten beanspruchen das Amt des Ministerpräsidenten, während die Liberalen auf verbindliche Vereinbarungen für eine künftige Zusammenarbeit drängen. Der Verband der Rumänien-Ungarn schlägt eine kleinere Koalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und der Partei der ungarischen Minderheit vor und hält eine Einigung bis Ende des Monats für möglich. Die oppositionelle AUR fordert unterdessen die Suspendierung von Präsident Nicușor Dan und Neuwahlen. Mit einer Rede zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit hat US-Präsident Donald Trump den Kommunismus scharf kritisiert und die Werte von Freiheit und Demokratie hervorgehoben. An den Feierlichkeiten nahm auch Vizepräsident J.D. Vance teil. Bei einer Marineparade in New York war zudem das rumänische Segelschulschiff Mircea vertreten, das seine Ausbildungsreise anschließend in Richtung Boston fortsetzt. Anhaltende Hitze und Trockenheit verschärfen die Waldbrandlage in Südeuropa und im Westen der USA. Besonders betroffen sind Spanien, Portugal und Südfrankreich. Rumänische Feuerwehrkräfte unterstützen die Löscharbeiten in Frankreich. Das rumänische Außenministerium warnt Reisende außerdem vor Waldbränden in mehreren Bundesstaaten im Westen der USA. Und nun zum Sport. Die rumänische Tennisspielerin Sorana Kirster ist in der dritten Runde des Rasenklassikers in Wimbledon ausgeschieden. Sie unterlag der Tschechin Linda Noschkova in drei Sätzen, nachdem sie im entscheidenden Durchgang einen Matchball und später eine Führung im Match-Tiebreak nicht nutzen konnte. Und zum Schluss das Wetter. In den kommenden 24 Stunden ist es wechselnd bewölkt. Vor allem in den Gebirgsregionen sowie im Norden Rumäniens kommt es zeitweise zu einzelnen Schauern und Gewittern, vereinzelt auch in anderen Landesteilen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Süden und in den Südkarpaten zeitweise auch etwas kräftiger. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 31 Grad Celsius. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Meldungen.
Radio Tour.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Rubrik Radio Tour. Gemeinsam mit Christian Cișmaru vom Verein My Transylvania, einem Förderer des regenerativen Tourismus, erkunden wir heute bemerkenswerte lokale Initiativen, die ländliche Gemeinschaften revitalisieren. Transylvanian Brunch ist ein Konzept, bei dem die lokale Gastronomie und vergessene Rezepte zum idealen Bindeglied zwischen Reisenden und Dorfbewohnern werden. Zara Kolibelor, Land der Hütten, wiederum ist eine Initiative, durch die alte Hirtenschutzhütten im subalpinen Bereich mit Hilfe von Freiwilligen und Touristen restauriert werden. Außerdem entdecken wir Oasen der Stille wie das malerische Dorf Chomartin und erfahren, wie die lokale Kultur durch gastronomische Bildung gefördert wird.
Transylvanian Brunch a apărut deja acum 19 ani, este aproape.
Der Transylvanian Brunch entstand vor 19 Jahren und hat inzwischen eine gewisse Reife erreicht. Es ist eine Veranstaltung, die auf der Anziehungskraft der lokalen und saisonalen Gastronomie beruht und mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, Besucher in ländliche Gebiete zu locken. Unser Hauptziel ist es, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und ihnen durch Ökotourismus eine Entwicklungschance zu bieten. Im Grunde handelt es sich um ein Gemeinschaftsmahl, bei dem die Teilnehmer von Dorfbewohnern zubereitete Speisen verkosten. Die Vorbereitungen beginnen einige Tage zuvor und die Absicht ist, dass die Touristen beim Essen den Geschichten des Ortes zuhören. Die Veranstaltung gliedert sich in drei Teile. Die ersten 2 Stunden sind der Gastronomie gewidmet, in denen die Besucher alte Hochzeitrezepte und lokale Spezialitäten entdecken. Es folgt die Erkundung der Denkmäler im Dorf und seiner Umgebung. Der letzte Teil besteht aus einem praktischen Workshop, bei dem die Teilnehmer ein traditionelles Handwerk erlernen und sich so eine authentische Erinnerung an den Ort schaffen. Das Essen ist das Element, das die Menschen in die Dörfer lockt, doch anschließend präsentieren wir ihnen die Geschichten der Natur oder Geschichtsdenkmäler, die Schutz oder Restaurierung benötigen. So verwandelt sich aus einer rein gastronomischen Veranstaltung eine karitative. Jenseits der Hügelzone und der Veranstaltungen am Fuße der Dörfer steigt dieses Modell des gemeinschaftlichen Engagements auch in größere Höhen. Ein anschauliches Beispiel ist das Projekt, das gemeinschaftliches Engagement mit Nischentourismus und Bergsport verbindet.
Zara Kolibelor e un proiect care se desfășoară în zona subalpină și alpină a județului Sibiu.
Zara Kolibelor findet im subalpinen und alpinen Bereich des Kreises Sibiu statt, am Zusammentreffen des Lotrului Gebirges mit dem Cindrelgebirge. Anders als die Veranstaltungen in der Hügelzone ist dies ein Projekt, das in erster Linie für die Gemeinschaft konzipiert wurde. Jedes Jahr renovieren Architekturstudenten im Rahmen einer Sommerschule das Dach einer Hütte. Das Wellblech, das sich überhitzt und die Landschaft beeinträchtigt, wird durch traditionelle Holzschindeln ersetzt. Der Dachboden wird zu einem Zimmer umgebaut, in dem Touristen auf jährlich mit frischem Heu gefüllten Matratzen schlafen können und einen angepassten Komfort genießen. Um diese Renovierungsarbeiten zu finanzieren, veranstalten wir einen Berglaufwettbewerb mit dem Namen Burduf Challenge. Die Veranstaltung feiert das Markenprodukt der Region Râu Sadului, den Burduf-Käse. Rund um das Fest des heiligen Elias bringen Pferde den ersten Burduf des Jahres vom Berg herunter, der den Teilnehmern im Dorf gereicht wird. Ein Teil der Startgebühr für den Wettbewerb fließt in die Renovierung der Hütten. So entsteht ein Ökosystem, in dem Wander- und Laufbegeisterte direkt zur Bewahrung des Bergkulturerbes beitragen. Die Wiederaufwertung des Bergkulturerbes geht Hand in Hand mit der Bewahrung uralter Rezepte. Die Gastronomie bleibt, wie wir von Christian Cișmaru, dem Förderer des Slow Tourism, erfahren, eine zentrale Säule der lokalen Identität und ihre Erhaltung erfordert eine sorgfältige Dokumentation traditioneller Techniken. Wir haben zwei wesentliche Themen dokumentiert, die Geschichte des Brotes und die Geschichte des Käses. Ziel war es zu zeigen, dass die Natur die Grundzutaten liefert, aber das menschliche Engagement und die lokale Kultur den Mehrwert schaffen. Wir haben ein eng begrenztes Gebiet erforscht und alle dort vorhandenen Brotsorten dokumentiert, von den gewöhnlichen bis zu jenen, die nach uralten Rezepten, die mit verschiedenen Sauerteigarten zubereitet werden, mit dichter Konsistenz und dunkler Farbe. Diese Geschichten haben wir im Internet veröffentlicht, um die Bemühungen jeder Menschen hervorzuheben, die die natürlichen Zutaten respektieren und aufwerten. Diese Herangehensweise, bei der der Besucher nicht nur ein stiller Zuschauer ist, sondern zum aktiven Teil der Gemeinschaft wird, definiert eine neue Art zu reisen, die bei internationalen Touristen zunehmend geschätzt wird, sagt Christian Cișmaru vom Verein My Transylvania. Wir fördern dieses Konzept intensiv und nennen es regenerativen Tourismus, indem man an einer karitativen Veranstaltung zur Restaurierung einer Wehrkirche oder an einem Sportwettbewerb zur Renovierung einer Hütte teilnimmt, trägt der Tourist physisch zur Bewahrung der Region bei. Handwerke, sei es Holzverarbeitung, Schindelherstellung, Käseproduktion oder andere manuelle Tätigkeiten, werden als fester Bestandteil des touristischen Erlebnisses präsentiert. Der Tourist passt sich dem lokalen Rhythmus an. Kommt er abends an, kann er beim Melken der Schafe helfen. Kommt er tagsüber, kann er beim Mähen mitmachen. Es ist ein Paradigmenwechsel und ausländische Touristen sind für diese Aktivitäten oft sehr aufgeschlossen, obwohl wir sie noch immer eher als Routinearbeit betrachten, nicht unbedingt als Freizeitbeschäftigung. Neben der Arbeit Seite an Seite mit den Einheimischen bietet Siebenbürgen auch den perfekten Rückzugsort für alle, die völlige Abgeschiedenheit suchen, an Orten, die der Massentourismus noch nicht erreicht hat. Ich schätze sehr jene Gegenden, in denen die Stille erhalten geblieben ist, wo es keinen starken Verkehr gibt und wo der Massentourismus noch nicht angekommen ist. Ich empfehle Ihnen herzlich ein Dreieck von Dörfern im Bereich des Hârtibaș-Plateaus, Șomartin, Săsăuș und Veseud. Um dorthin zu gelangen, muss man es wirklich wollen. Vor Ort hat man stets die Panorama des Făgăraș-Gebirges im Hintergrund und ist von Wehrkirchen umgeben. Man findet eine tiefe Stille, die einen dazu einlädt, den Vögeln zu lauschen und den Duft der Wiesen zu spüren. Es ist ein Ort, den ich jederzeit empfehle. Wir heißen Sie herzlich willkommen in unseren Dörfern, wo die Menschen die Dinge noch mit eigenen Händen und mit Freude und Können verrichten. Unsere Aufgabe ist es lediglich, Sie dabei zu begleiten, sich den Besuchern gegenüber zu öffnen. Wir hoffen, dass unsere Sehenswürdigkeiten den Aufwand der Reise wert sind. Einmal hier angekommen, werden Sie das erleben, was wir Zeitdehnung nennen. Hier vergeht die Zeit anders. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Tourismus gewinnt also eine neue Dimension, wenn der Respekt vor der Natur, vor dem Kulturerbe und vor der menschlichen Arbeit zur Priorität wird. Eine Reise in die siebenbürgischen Dörfer ist nicht nur eine einfache Flucht aus dem städtischen Alltag, sondern eine Rückkehr zu grundlegenden Werten und eine unmittelbare Möglichkeit, zur Zukunft der Gemeinschaften beizutragen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörerpostrubrik. Und wie versprochen, gibt es heute eine Sonderausgabe unserer Rubrik. Und zwar, wir bringen Ihnen ein Interview von Monika Strava vom Deutschen Inlandsdienst von Radio Rumänien International mit einem unserer Hörer, Till Ziprich. Er kann Rumänien nicht sehen, aber seit Jahren hört er mit großer Aufmerksamkeit die Stimmen, Geschichten und Klänge der deutschsprachigen Sendungen des öffentlichen Hörfunks in Rumänien, Radio Romania, weckten bei Till Ziprich eine tiefe Neugier auf das Land. Nun hat der blinde Student aus Deutschland seinen Traum verwirklicht. Am 5. Mai 2026 reiste er zum ersten Mal nach Bukarest und sein erster Weg führte ihn direkt zu Radio Rumänien. Till Ziprich studiert Germanistik und Geschichte der Neuzeit und begeistert sich für Sprache, Kultur und Geschichte. Trotz seiner Blindheit reist er leidenschaftlich gern und entdeckt neue Orte auf ganz besondere Weise, über Begegnungen, Geräusche und Atmosphären. Der Besuch beim öffentlichen Rundfunk wurde für ihn zu einem bewegenden Moment. Zum ersten Mal traf er die Menschen persönlich, deren Stimmen ihn über Jahre begleitet hatten. Was Till Ziprich nach Rumänien führte und wie sich dort ein lang gehegerter Wunsch erfüllte, darüber sprach mit ihm Monika Strava vom Inlandsdienst.
Ja, also mein Name ist Till Ziprich, ich bin 22 Jahre alt, lebe in Marburg, das ist in Hessen, so zwischen Frankfurt und Kassel gelegen etwa. Und ich interessiere mich, ja, mittlerweile kann man sagen, 3/4 meines Lebens lang total für Radio.
Und das war wahrscheinlich auch der wichtigste Anlass für Ihren Besuch in Rumänien?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist eine ganz lustige Geschichte, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Der Ursprungsgedanke war, dass wir nach Rumänien fahren, weil wir mal eine besondere Tour machen wollten. Meine Begleiterin und ich wollten unter anderem mal das Schloss Bran besichtigen, also das berühmte Dracula-Schloss. Und dann hatte ich irgendwie erwähnt, von wegen, dass man mit den Nachtzügen bis nach Rumänien fahren kann. Und dann war relativ schnell die Idee da, komm, dann lass uns das doch so machen. Und jetzt machen wir also aktuell eine etappenweise Reise. Das heißt, wir sind in Kassel gestartet, 100 Kilometer nördlich von Marburg, sind dann über Wien und Budapest weitergefahren, sind heute früh hier in Bukarest angekommen und dann quasi frisch aus dem Nachtzug gepurzelt hier ins Funkhaus. Denn ich habe dann im Vorfeld dieser Reise sehr, sehr viel angefangen zu recherchieren über Rumänien im Allgemeinen, über die rumänische Radiolandschaft auch im Besonderen. Und dann bin ich relativ schnell auf ein Interview gestoßen mit dem Intendanten von Radio Romania, der ja seit letztem Jahr im Amt ist, Robert Schwarz. Und dann fand ich das total faszinierend zu sehen. Bei uns in Deutschland ist es leider heutzutage oft so, dass bei den Intendanten der großen Rundfunkanstalten Radio so ein bisschen unter den Tisch fällt. Also viele schleifen das so ein bisschen mit durch. Viele sind halt grundsätzlich mehr so aus dem Verwaltungsbereich und machen weniger wirklich was mit diesen Sendern, als dass sie quasi nur das verwalten, was irgendwie halt da ist. Und dass halt wirklich noch jemand da ist, der richtig fürs Radio brennt, der dafür schwärmt, der für die Kompetenzen seiner Mitarbeiter was übrig hat, der für die Archivbestände was übrig hat, der für die Klangkörper was übrig hat, das ist für deutsche Ohren unglaublich selten. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ist das schön, mal jemanden zu finden, der Radio noch so schätzt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, pass auf, unsere Wohnung können wir in Bukarest sowieso erst nachmittags beziehen. Und wenn wir ankommen, starten aber noch keine Stadtführungen, beziehungsweise schon nicht mehr, weil wir dafür knapp zu spät sind. Was machen wir mit der Zeit? Jetzt komme ich also auf die verwegene Idee und schreibe den einfach mal an. Sag also, sehr geehrter Herr Schwarz, ich finde ganz toll, was Sie machen, könnten wir vielleicht mal Ihren Sender besuchen. Und dann kommt lange nix und ich gebe die Hoffnung eigentlich schon auf. Und dann kommt also eine Mail von der Kommunikationsabteilung von Radio Romania, die mich also offiziell einladen, das Funkhaus zu besuchen und mich dann hinterher hier zum Interview bitten. Also ich hätte mit vielem gerechnet, aber damit nicht.
Haben Sie auch den Intendanten persönlich heute getroffen?
Leider nicht. Er hat sich bei mir nicht mehr gemeldet. Aber dafür habe ich ganz, ganz viele andere nette Leute kennengelernt, die ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte.
Welche Eindrücke haben Sie nun vom rumänischen öffentlichen Hörfunk gewonnen am heutigen Tag? Was waren besondere Treffen heute im Radio?
Also ich fand auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, mit wie viel Freude, mit wie viel Stolz, mit wie viel Enthusiasmus die Leute hier dabei sind, einem Sachen zu zeigen und zu erklären. Also ich kann das vielleicht gerade an dem Beispiel festmachen. Ich bin davon ausgegangen, dadurch, dass dass ich eben mich auf Deutsch an den Sender gewendet habe und dass auch das Interview auf Deutsch stattfindet und sowas, dass auch die Führung auf Deutsch oder zumindest auf Englisch sein wird. Und dann kam also jemand und die sprach aber kein Deutsch und rudimentär Englisch. Und dann, ja, hat sie sich tatsächlich hingesetzt und noch extra Leute ausfindig gemacht, die also aus der Redaktion von Radio Rumänien International dann extra gekommen sind, um mit mir dann dieses Gespräch führen zu können, beziehungsweise diese Führung absolvieren zu können. Das heißt, dieser große Wille ist mir vor allen Dingen aufgefallen, diese Ernsthaftigkeit, mit der die Leute bei der Sache sind. Also das fällt mir grundsätzlich sehr auf, wenn ich so die Programme vergleiche, die rumänischen und die deutschen Hörfunkprogramme, dass hier ernsthafte Informationen oder ernsthafte Wissensvermittlung, Kulturvermittlung und sowas viel, viel mehr noch im Fokus steht, als das bei uns ist. Bei uns sind die allermeisten Sender inzwischen auf Entertainment ausgelegt, was ja an sich nicht schlecht ist, aber was auf jeden Fall hier schon etwas Besonderes ist. Also wir waren dann später bei Radio Trinet und haben dort also festgestellt, dass das ein Sender ist, der sich explizit damit rühmt, mehr Entertainment anzubieten, weil das also hier im staatlichen Hörfunk in Rumänien offensichtlich was relativ Seltenes ist. Also es sind schon sehr, sehr große Unterschiede, die ich wahrgenommen habe, und das finde ich sehr, sehr faszinierend, da mal so die Vergleiche zu haben, auch so ein bisschen zu hören, welche Arbeitsbedingungen die Leute hier haben. Manches ist augenscheinlich besser, als ich es von Deutschland her kenne. Mit manchen würde ich jetzt nicht unbedingt tauschen wollen, aber es ist spannend. Es ist super spannend, einfach mal diesen Einblick aus erster Hand zu bekommen.
Und Sie verfolgen regelmäßig die deutschen Sendungen von Radio Bukarest, von Radio Neumarkt, von Radio Temeswar. Was gefällt Ihnen am besten daran?
Also es ist mal einfach was vollkommen anderes. Also wenn man diese Sendungen einschaltet, hat man nicht nur den Eindruck, dass man in einem anderen Land zuhört, was ja tatsächlich so ist, sondern teilweise auch in einer anderen Zeit, in einer Zeit, in der man sich im Radio, ja, zum einen noch relativ kreativ austoben durfte. Ich finde sehr, sehr spannend zum Beispiel ihre Jingles und Erkennungsmelodien, wie sie sie zusammengebaut haben, aus allen möglichen Musikstücken und sowas. Sowas haben wir in Deutschland zuletzt gehabt, als der Privatfunk losgelegt hat, vor etwa 40 Jahren, was einfach damit zu tun hatte, die hatten, ja, einfach Kreativität und Spielraum, und dann haben sie halt einfach mal gemacht und haben versucht, aus möglichst wenigen Mitteln möglichst viel rauszuholen. Und das war dann vielleicht nicht unbedingt so glatt gebügelt und professionell, wie das oft heute klingt. Aber es war authentisch, es war irgendwo hörernah, es war was Besonderes, es war, ja, einfach Radio mit Herz, wenn man so will. Und dieses Radio mit Herz, das finde ich auf diesen Sendern tatsächlich auch heute noch, was, glaube ich, einfach auch damit zusammenhängt, dass es natürlich auch irgendwo eine vergleichsweise kleine Gemeinschaft ist, die heute noch davon erreicht wird. Also das heißt, man ist natürlich irgendwo näher, man möchte das fast sagen familiärer, im Kontakt mit seinen Hörern und sowas. Und das spiegelt sich im Programm wieder.
Welche Radiosender aus Deutschland hören Sie gerne?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin ein wahnsinniger Wellenkurbler, sage ich immer. Das heißt, ich gucke, was mir gerade gefällt, drehe über das Band, und wenn es mir gefällt, dann bleibe ich da stehen und höre zu. Also grundsätzlich kann man sagen, dass ich zum Beispiel ein sehr, sehr großer Freund der Wortprogramme bin. Ich liebe Hörspiele zum Beispiel sehr. Da gibt es auch schöne Sendungen im Radio, sowohl neue Produktionen als auch explizit Sendungen, die so ein bisschen in den Archiven kramen und dort eben Sachen hervorziehen, die sonst in Vergessenheit geraten würden, was für mich total interessant ist. Ich bin geschichtlich sehr interessiert, auch neben dem, dass ich eben radiomäßig interessiert bin. Ich höre relativ viele Informationssendungen. Ich höre aber auch Musiksendungen. Das kann dann sehr, sehr breit gefächert sein. Also ich höre zum Beispiel recht gerne eine Sendung, die läuft samstags im Hessischen Rundfunk von einem Moderator, der heißt Werner Reinke, und der macht eine Sendung, die ja noch so ein bisschen dieses ist, was man in Deutschland unter dem Begriff Autorenradio kennt. Autorenradio, also, dass jemand sich hinstellt, eine Sendung vorbereitet und komplett selbst schreibt und plant und so weiter. Das heißt, eine Sendung von einem Menschen, der sich irgendwas dabei denkt, der also eine bestimmte Musik präsentieren will oder eine bestimmte Geschichte erzählen will und so weiter und so fort. Und in der Sendung kann einem so ziemlich alles passieren. Das ist immer so 3 Stunden am Samstag. Das ist eine der wenigen Sendungen oder der fast einzigen Sendungen, zumindest in Hessen die einzige, in der man dem Moderator noch solche Freiheiten gibt. Das heißt also, ganz, ganz oft gibt es so diesen Trugschluss, dass Leute sagen, ja, und er ist der Einzige, der sowas noch kann, und die anderen, die Jüngeren, können sowas alles gar nicht mehr. Stimmt nicht. Die anderen dürfen es meistens einfach gar nicht mehr. Und es ist immer wieder eine Wohltat, denen zuzuhören, der es noch darf, wenn es natürlich auch sehr traurig ist, immer wehmütig an die zu denken, die es im Prinzip auch gekonnt hätten, aber nicht durften. und die dann teilweise in anderen Projekten Möglichkeiten gefunden haben. Das ist zum Beispiel etwas, das höre ich sehr gern, mache ich aber auch selbst sehr gern, wenn es mal wieder stattfindet. Es ist einmal im Jahr ein großes Event, die Eifeler Radiotage. Die Eifeler Radiotage sind eine Veranstaltung von immer so einem Wochenende im Oktober und die finden statt in einem alten Atombunker. Das war früher mal ein Notsitz für die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, damit sie sich im Atomkrieg dort hätte verschanzen können. Und sie hatten dort in diesem Bunker auch ein Radiostudio drin, was damit zu tun hat, damit sie eben die Bevölkerung noch informieren können, Anweisungen erteilen können und so weiter und so fort. Und dieses Studio ist damals, als dieser Bunker errichtet wurde, eingerichtet worden mit der Technik, die damals auf dem neuesten Stand war. Das war aber Anfang der 60er Jahre. Und nun ist es so, dass diese Technik nie erneuert worden ist. Irgendwann ist der Bunker dann verkauft worden an Privatbesitz. Und die haben dann sich gedacht, Mensch, wir könnten doch dieses Studio wieder herrichten in den 90er Jahren. Und so ist es gekommen. 2009 war es dann wieder fertig. Und seit 2019 gibt es da also einmal im Jahr Sendungen von lauter passionierten Radiomachern. Das können Leute sein, die einfach als Hobby gern Radio machen. Das können Leute sein, die inzwischen im Ruhestand sind und früher professionelle Radio gemacht haben. Das können auch Leute sein, die sich heute bei anderen Radiosendern in ihrem regulären Beruf sehr, sehr stark Regulatorien und Formatvorgaben und sowas unterwerfen müssen und nicht mehr das machen können, was sie eigentlich wollen. Und das ist für sie dann quasi wie so eine Art Therapie. Das lässt natürlich all das, was sie sonst so machen müssen, ohne es machen zu wollen, nicht vergessen sein, aber es gleicht es dann schon relativ aus. Und ja, wir haben jedes Jahr ein besonderes Thema. Im letzten Jahr zum Beispiel habe ich erstmals Sendungen dort gemacht, da geht es ums Thema Reisen. Und dieses Jahr geht es um das Thema Zeitmaschine. Und da freuen wir uns also alle schon immer sehr drauf. Und genau, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Geht auch im Internet.
Sie kommen immer wieder darauf zu sprechen, auf die Radioarchive. Wie wichtig ist es, vor allem auch für die junge Generation, diese Radioarchive aufzuarbeiten und zu digitalisieren?
Ich halte das tatsächlich für etwas sehr, sehr Wichtiges in diesem Zusammenhang. Einfach deshalb, weil da unglaubliche Schätze lagern, in ganz, ganz unterschiedlicher Hinsicht. Also zum einen natürlich Schätze in der Hinsicht, dass man historische Tondokumente finden kann, also von besonderen Ereignissen oder sowas. Ich bin Student der Germanistik und der Geschichte der Neuzeit und gerade in der Geschichte der Neuzeit merke ich immer wieder, wie viel es mir bringt, wenn ich tatsächlich Original-Tondokumente haben kann. Vielleicht sollte man das an der Stelle den Hörern noch erklären, ich bin blind. Das heißt, mit Fotografien kann ich nichts anfangen. Wohl aber was anfangen kann ich mit Original-Tondokumenten. Und das heißt, ich finde immer besonders die Geschichte greifbar ab, ja, sagen wir vielleicht mal Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es dann auch immer mehr so war, dass man also Tonaufzeichnungen gemacht hat, wo man immer mehr schon hören konnte, okay, so klang das damals, wo man das also wirklich nachvollziehen und sich in die Zeit hineinversetzen kann. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil er Geschichte einfach viel, viel mehr erlebbar macht. Ich finde es auch wichtig, weil zum Beispiel auch aus kulturpolitischer Sicht dort Schätze lagern. Denken wir an gut produzierte Hörspiele, denken wir an großartige Konzertaufnahmen, die es gegeben hat, denken wir an tolle Interviews, die sehr, sehr tiefe Einblicke vermitteln. Und ja, ich finde es auch einfach grundsätzlich sehr, sehr interessant, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass sich viele gar nicht mehr vorstellen können, zu was zum Beispiel auch Radio vor einiger Zeit schon imstande war. Und ich merke es immer wieder, wenn ich alte Aufnahmen höre, dass ganz, ganz viel darin ist, wo ich sage, Mensch, da könnte man mit ein bisschen Anpassung heute eigentlich auch was draus machen.
Gibt es aus Ihrer Sicht noch eine gesicherte Zukunft für das Medium Radio in Zeiten von Social Media?
Es kommt sehr darauf an, was man jetzt damit macht. Also in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass Radio von vielen Verantwortlichen, ich deutete es ja vorhin schon an, mehr so ein bisschen verwaltet als gestaltet wird. Das führt dazu, man betrachtet Radio oftmals als so eine Art schlechteren Streamingdienst oder schlechteren Podcast, wenn man so will. Aus dem einfachen Grund, er ist erstens nicht personalisiert, alle sollen dasselbe hören. Also gut, natürlich, Sie können unterschiedliche Programme auswählen, aber innerhalb des einen Programms hören alle dasselbe und Sie hören es auch alle zur selben Zeit. Das heißt, man kann weder genau über die Inhalte entscheiden, noch man kann genau über die Zeit entscheiden, wenn man sie hören will. Gut, man kann die Sendung aufnehmen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Und das, habe ich den Eindruck, wird von vielen aktuell so ein bisschen als ein Nachteil verstanden. Ich denke aber, wenn man irgendwie bestehen will und wenn man irgendwie als Radio überleben will, dann ist es wichtig, genau diese Besonderheiten, die dieses Medium einfach mitbringt, eben zum Beispiel, dass alle dasselbe hören, eben zum Beispiel, dass es zur selben Zeit passiert und so, dass man gerade diesen Aspekt hervorhebt und nicht als Nachteil, sondern als Vorteil oder zumindest als was Besonderes, als Teil der Identität des Mediums wahrnimmt. Dass man also tatsächlich sagen kann, wir sind Radio, bei uns läuft das alles ein bisschen anders, gar nicht mal unbedingt besser oder schlechter als anderswo, aber ja, es ist eben was Besonderes und wir nutzen das. Also das heißt, ganz wichtig wäre zum Beispiel, Hörer einzubinden, sie im Programm vorkommen zu lassen. Radio kann ein unglaublich interaktives Medium sein, wenn man das richtig anstellt. Es kann zwischen Leuten vermitteln, es kann Stimmungen in Echtzeit transportieren und so weiter. Das ist was, was einfach verloren gehen muss grundsätzlich, wenn man alles zu abrufbaren Inhalten macht und alles nur noch dann verfügbar ist, wenn der jeweilige Einzelne das will. Es entsteht, wenn man das zusammenhört, so eine Art Lagerfeuereffekt, nenne ich es mal. Das hat zum Beispiel mir in der Pandemie sehr, sehr viel Kraft gegeben, weil ich da ziemlich isoliert gewesen bin. Meine ganzen Freunde waren über ganz Deutschland verteilt und ich hatte niemanden um mich in gewisser Weise. Und dann war es für mich eine ganz, ganz tröstliche Vorstellung, dass in dem Moment, wo ich das Radio einschalte, ich Teil von einer Gemeinschaft bin, von Leuten, die dann also auch in dem Moment gerade genau dasselbe hören wie ich. Und dass wir dieses Hörerlebnis teilen, dass wir gemeinsam und irgendwie doch nicht gemeinsam hören, das ist was ganz Besonderes.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Und derzeit studieren Sie. Rechnen Sie auch mit einer Karriere als Radiomoderator?
Das ist schwierig tatsächlich. Also das kommt sehr drauf an, wo sich jetzt das Radio in der nächsten Zeit hinentwickeln wird hier bei uns. Also ich weiß zum Beispiel von unserem Hessischen Rundfunk, der ja für mich zuständig ist, dass er seine Programme in den nächsten Jahren von 6 Programmen auf 3 Programme reduzieren will, also nur noch die Hälfte. Und dass er außerdem plant, immer weniger Moderatoren zu beschäftigen und sowas. Also das heißt, es ist die spannende Frage, ob da für jemanden, der Radio so liebt und lebt, wie ich das tue, überhaupt wirklich Platz ist. Aber wenn, dann auf jeden Fall gern.
Und wir kommen zurück zu der Rumänienreise. Gibt's noch was in Bukarest zu entdecken und wohin führt dann die Reise weiter?
Also heute machen wir nicht mehr so viel. Also wir werden jetzt zu unserer Unterkunft fahren und dann gucken wir mal, leben wir vielleicht noch ein bisschen in den Nachmittag hinein, ist ja noch nicht spät am Tage. Morgen haben wir eine Stadtführung. Und am Nachmittag fahren wir dann weiter Richtung Kronstadt, weil wir morgen nämlich diese große Schlosstour machen wollen, die ja Ausgangspunkt unserer Reise war. Also sprich, wir gucken uns Bran an, wir gucken uns Pelesch an, wir gucken uns Rosenau an. Ja, und das ist also die Idee dahinter, wie es dann in Rumänien weitergeht. Am Tag darauf werden wir Kronstadt selbst nochmal genauer unter die Lupe nehmen und dann geht's also über Budapest zurück nach Deutschland.
Auch mit dem Nachtzug.
Genau, richtig. Wir fahren in 4 verschiedenen Nachtzügen, haben also quasi alles gehabt bisher, beziehungsweise werden noch alles haben. Und es ist wirklich interessant, wie sich diese verschiedenen Züge so unterscheiden.
Dann wünsche ich noch einen schönen Aufenthalt und viele tolle Abenteuer hier in Rumänien.
Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
Und das war's auch für heute. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Florin Lungu.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz- und Blues-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio ist Sorin Georgescu und heute wollen wir wieder einmal etwas Blues hören. Gleich 2 Musiker wollen wir Ihnen vorstellen, die unterschiedliche Stilrichtungen vertreten. Marcian Petrescu gilt seit nahezu 20 Jahren als der virtuoseste Mundharmonikaspieler der rumänischen Blues-Szene, spielt jedoch auch Gitarre und steuert auch den Gesangpart in vielen seiner Kompositionen bei. Petrescu wurde am 1. Januar 1974 geboren und begann sich bereits im Alter von 12 Jahren für den Blues zu interessieren. Seine Interpretationskunst brachte er sich überwiegend autodidaktisch bei, und die äußerst wandelbare Geschichte und Entwicklung dieses Genres kennt er wie kaum ein anderer in Rumänien. Dazu hat er auch Artikel in der Musikpresse veröffentlicht und Sendungen im Rundfunk moderiert. Er ist mit zahlreichen anderen renommierten rumänischen Musikern aufgetreten und hat auch mit US-amerikanischen Mundharmonika-Legenden wie Sugar Blue, Charlie Musselwhite und Rick Astley musiziert. Aus dieser Zusammenarbeit sind 2009, 2012 und 2019 3 Alben entstanden, die allesamt beim unabhängigen Label Soft Records erschienen sind und unter Liebhabern des Genres einen Sammlerwert haben. 2008 gründete er die Bluesband Trenul de Noapte, zu Deutsch der Nachtzug, mit der er an allen Bluesfestivals im Inland teilnahm und manchmal auch im Ausland auftrat. Heute hören wir Marcian Petrescu mit seiner heutigen Truppe, der Marcian Petrescu Blues Harp Band. Das sind nebst Petrescu selbst, Mundharmonika und Gesang, folgende Musiker: Vlad Briciu, Keyboards, Mihai Alexandru Tacoi, Gitarre, Matei Pușcaru, Bassgitarre und Sabin Dobranić, Schlagzeug. In den nächsten 8,5 Minuten hören wir einen Auszug aus ihrem Auftritt beim Bukarester Festival European Blues Challenge, das im Februar 2024 stattfand. Hey, hey. They say you can make it if you try. Oh, baby, believe me. No, I ain't no lie. Yes, you know, of the generation of billionaires, it's hard for me to keep this close to wear. You let left me walking, baby. When I had no place to go, taking me. You know I have no money to show.
to make it a better place. Oh baby, believe me, there's no lie. As you know, some of the generation is millionaires, and I even get decent clothes to wear.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir beginnen mit einem Fragment aus Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt.
Schlecht isolierte Gebäude und der fehlende Zugang zu effizienten Klimaanlagen wirken sich direkt auf die Gesundheit besonders gefährdeter Menschen aus. Wenn wir diese Gemeinschaften also dabei unterstützen, ihre Häuser energieeffizienter zu machen, dann ist das weit mehr als nur ein sozialer Akt. Es wird zu einem ganz wesentlichen Baustein der Umweltpolitik und der Anpassung an unsere neuen klimatischen Realitäten. Rumänien hat bereits erste Schritte unternommen, um dieses Phänomen auf Makroebene zu verstehen und in den Griff zu bekommen. Anca Sina ist die Koordinatorin des rumänischen Observatoriums für Energiearmut. Sie erklärt uns, wie sich der institutionelle Rahmen in diesem Bereich entwickelt hat. Der gesetzliche Rahmen zur Energiearmut in Rumänien hat deutliche Fortschritte gemacht. Das entsprechende Gesetz wurde 2021 überarbeitet und verbessert. Das Thema ist nun fest in den nationalen Strategien verankert, aber auch in den Planungsdokumenten, die auf EU-Ebene vereinbart wurden. Ein großer Gewinn ist die Gründung einer interministeriellen Arbeitsgruppe. Dieses Gremium sorgt für die Koordinierung und die Entwicklung gezielter politischer Maßnahmen, die auf einem immer tieferen Verständnis dieses doch sehr komplexen Phänomens basieren. Doch politische Maßnahmen können nicht greifen, wenn es keine klare Bestandsaufnahme der tatsächlichen Bedürfnisse vor Ort gibt. Anca Sina, die Koordinatorin des Observatoriums für Energiearmut, weist nachdrücklich darauf hin, die Behörden brauchen ganz präzise Daten, um genau dort ansetzen zu können, wo das Risiko am größten ist. Trotz der institutionellen Fortschritte stößt eine optimale Bewältigung der Krise auf einen wunden Punkt, das Fehlen detaillierter Daten. Die Informationen, die derzeit vom Nationalen Statistikinstitut erhoben wurden, sind begrenzt. Sie erlauben eigentlich nur breit angelegte, allgemeine Unterstützungsmaßnahmen, die aber für wirklich gezielte Eingriffe nicht ausreichen. Um diese Hürde zu überwinden, betonen Fachleute, wie wichtig es ist, dass die lokalen Behörden eine aktivere Rolle übernehmen. Sie stehen im direkten, täglichen Kontakt mit den Bürgern und sind am besten in der Lage, systematisch und in einem einheitlichen Format Daten von der Basis zu sammeln. Wenn dieser Ansatz auf lokaler Ebene erst einmal verinnerlicht ist, müssen die Informationen nach und nach über die Verwaltungsebenen hinweg zentralisiert werden. Nur mit so einer einheitlichen und korrekt ausgewerteten Datenbank wird die Regierung in der Lage sein, maßgeschneiderte politische Lösungen zu entwickeln. Lösungen, die den individuellen und sehr unterschiedlichen Bedürfnissen jedes einzelnen gefährdeten Haushalts in Rumänien wirklich gerecht werden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den zentralen und den lokalen Behörden ist also absolut überlebenswichtig. Die genaue Erfassung der Bedürfnisse vor Ort ist das grundlegende Fundament, um die Energiearmut überhaupt bekämpfen zu können. Nur durch zielgerichtete Maßnahmen wird Rumänien in der Lage sein, den betroffenen Familien ein angemessenes Leben zu sichern und ihnen gleichzeitig die Chance zu geben, sich durch effizientere und sauberere Verbrauchslösungen aktiv am Umweltschutz zu beteiligen.
Adina Olaru mit Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt von Montag. Wir spazieren weiter und kommen zum Sozialreport an.
Anfang Juni stellten der EU-Kommissar für Inneres und Migration Magnus Brunner und die Drogenagentur der Europäischen Union, EUDA, den Europäischen Drogenbericht 2026 vor. Auf der Grundlage von Daten aus 29 Ländern, den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen und der Türkei zeigt das Dokument, dass Drogen zunehmend schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Konsumenten haben, da sie verfügbarer, vielfältiger und stärker geworden sind. Gleichzeitig stellt der Drogenhandel eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit auf dem Kontinent dar. Organisierte kriminelle Netzwerke diversifizieren ihre Handelsrouten und ihre Methoden zur Umgehung von Kontrollen, setzen Einschüchterung und Gewalt ein und rekrutieren und nutzen schutzbedürftige Jugendliche aus. Weitere Einzelheiten zum europäischen Bericht lieferte bei Radio Rumänien der Drogenexperte Cătălin Țone.
Sunt date care trezesc îngrijorare în opinia mea.
Es handelt sich meiner Meinung nach um besorgniserregende Daten. Praktisch wurde offiziell mitgeteilt, dass in Europa fast jede Woche eine neue Droge auftaucht. Auf dem Markt befinden sich zunehmend stärkere und schwerer zu überwachende Drogen. Die Vielfalt der Substanzen ist groß und die Möglichkeit schwerwiegender Wirkungen besteht fast auf Schritt und Tritt. Der Bericht weist zudem auf synthetische Opioide hin, die den Hauptgrund zur Besorgnis darstellen, dass sie hochkonzentriert sind. Aus einem einzigen Gramm bestimmter Substanzen lassen sich tausende tödliche Dosen herstellen. Georgiana Dragan war 8 Jahre lang drogenabhängig. Sie sagt dazu: Ich begann mit 17 Jahren mit dem Konsum von Marihuana, eine Droge, die ich 3 Jahre lang gelegentlich konsumierte. Nach dieser Zeit begann ich leider, nachdem ich eine Beziehung mit einem heroinabhängigen Jungen eingegangen war, ebenfalls diese Droge zu konsumieren, und es folgte eine grausame 5 Jahre andauernde Heroinabhängigkeit, wobei ich die Droge injizierte, mit Folgen für sämtliche Bereiche meines Lebens, von der Zerstörung aller meiner Beziehungen über die Unfähigkeit, eine Arbeitsstelle zu halten, bis hin zu Gesetzesverstößen, Diebstählen, Raubüberfällen, Krediten mit gefälschten Unterlagen und so weiter. Am schmerzhaftesten waren jedoch die Probleme, die ich meiner Familie bereitete, insbesondere meiner Mutter, sowie der Zustand der Hilflosigkeit, in den ich geriet. Im Jahr 2009, als sie erkannte, dass sie ihren Konsum nicht mehr kontrollieren konnte und aufhören musste, trat Georgiana in ein Entwöhnungsprogramm ein. Der absolute Tiefpunkt, der mich zu dieser Entscheidung bewog, war die Tatsache, dass ich alles verloren hatte. Aus einem Mädchen mit Zukunftsplänen, einem Mädchen mit Potenzial, einer Klassenbesten, war ich zu jemandem geworden, der auf Pappkartons in Treppenhäusern schlief und absolut nichts mehr hatte, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Das war der Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich, wenn ich keine Entscheidung treffe, entweder im Gefängnis oder unter der Erde enden würde.
Alex Grigorescu mit einem Fragment aus dem Sozialreport von Mittwoch. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
Die Dozentin lädt uns ein, eine mögliche Via Eminesciana zu entdecken. Als erfahrene Reisende war Camelia Manea selbst oft an den Orten unterwegs, an denen einst Mihai Eminescu wandelte. Immer auf der Suche nach den heutigen Spuren seines Weges. Warum also eine Via Eminesciana? Dazu Camelia Manea, Dozentin an der Fakultät für Bildungswissenschaften. Mir ist klar geworden, dass wir die Ereignisse von damals sichtbar machen sollten, indem wir diese für uns neue Idee wagen. Denn Kulturrouten im eigentlichen Sinne haben wir in Rumänien nicht. Im Ausland gibt es diese schöne Tradition, große Persönlichkeiten und die kleinen Stationen ihres Lebensweges zu würdigen. Es ist eine Route, die die Herzen der Rumänen verbindet. In diesem Jahr jährt sich glücklicherweise zum 160. Mal seine geradezu initiatorische Reise von Czernowitz nach Blaj. Eminescu brach damals unter ziemlich widrigen Umständen für einen 16-jährigen Jungen auf. Am 24. Januar 1866, nach altem Kalender, stirbt sein Lehrer Aron Pumnul. Dessen Schüler und allen voran Eminovic, wie er sich damals noch schrieb, bringen eine Broschüre heraus. Die Tränchen der Gymnasiasten am Grabe ihres geliebten Lehrers. Im selben Jahr, 1866, am 25. Februar, feiert er sein Debüt in der Zeitschrift Familia von Josef Vulkan in Pest mit dem Gedicht Das Aver, Deutsch, wenn ich hätte. Vulkan veröffentlicht das Gedicht unter dem Namen Eminescu und zeigt damit von Anfang an seine Abneigung gegen die slawische Namensendung. In der Zwischenzeit hatte die Zeitschrift 12 Gedichte zugeschickt bekommen. Und man sieht, schon damals zeichnete sich das Schicksal eines großen Botschafters der rumänischen Kultur ab.
Adina Olaru mit einem Ausschnitt aus Rumänien einmal anders von Donnerstag. Ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie nächste Woche wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.